Wir nehmen heute den Propheten Sacharja durch. Sacharja ist der vorletzte Prophet, das vorletzte Buch im Alten Testament. Letzte ist der Malachi, das ist der italienische Prophet. Heute den Sacharja. Der Malachi, der Sacharja und den Haggai, den wir letzte Woche durchgenommen haben, das sind die drei Propheten, die dem Volk gedient haben, nachdem sie aus der Verbannung wieder zurückgekehrt sind in ihr Land. Und beim Haggai und beim Sacharja, bei den ersten beiden hier, geht es darum, um die Zeit, wo der Tempel wieder aufgebaut wird. Der Prophet Sacharja war ein Priester. Er war gleichzeitig Priester und Prophet. Und er war ein Zeitgenosse von dem Haggai, den wir letzte Woche studiert haben. Die erste Vision vom Sacharja hat er bekommen, 2 Monate nachdem der Haggai seinen Dienst begonnen hat. Und die beiden haben zusammengearbeitet in der einen Sache, wo sie das Volk ermutigen wollten, den Tempel wieder aufzubauen. Erinnert euch vielleicht noch vom letzten Mal. Das Volk ist zurückgekehrt, ungefähr 50.000 Menschen, nur etwa 1 bis 2% des Volkes sind dem Aufruf gefolgt und sind zurückgekehrt ins verheißene Land. Und die Rückkehr haben begonnen unter Serubabel, dem politischen Leiter, und dem Priester Josua, das war der geistliche Leiter, haben begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Aber dann sind Widerstände gekommen. Wir lesen im Buch Esra darüber. Von außen Entmutigungen. Sie haben die Größe des Tempels gesehen und der war nicht zu vergleichen mit dem alten Tempel, mit dem Tempel, den Salomo gebaut hat. Und das Volk ist entmutigt geworden und sie haben 14 Jahre lang das Werk ruhen lassen. Sie haben etwa 2 Jahre lang daran gearbeitet, das Fundament gelegt. Dann wurden sie entmutigt durch widrige Umstände, durch Anfeindungen von außen, durch das Zurückschauen in die Vergangenheit. Und sie haben aufgehört, den Tempel zu bauen, haben begonnen, ihre eigenen Häuser zu bauen. Und der Prophet Haggai, der hat sie hier ziemlich klar und ziemlich direkt zurechtgewiesen und hat gesagt, hey, bau den Tempel. Setzt die richtigen Prioritäten. Der Sacharja jetzt ist eher ein mystischerer Kerl als der Haggai. Der hat viele Visionen, viele Bilder, die er sieht. Der Haggai war sehr direkt, sehr denen aufs Auge gedrückt. Aber der Sacharja ist mehr ein Mystiker. Und was er tut, er gibt dem Volk die Vision. Er gibt ihnen das Verständnis, warum sie den Tempel bauen sollen. Und seine Antwort ist, der Messias kommt. Das Gebäude, das sie hier baut, Leute, das ist ein Teil von Gottes Plan und Gott will den gebrauchen. Und ja, der Messias kommt und was ihr hier tut, ist eine Vorbereitung auf das, was Gott noch tun will. Und das ist wichtig, wir brauchen Vision als Volk Gottes. Irgendwo im Alten Testament heißt es, ich weiß jetzt genau, wo, ich glaube, in den Sprüchen heißt es, dass ohne Vision ein Volk verfällt. Wir brauchen Mission. Vision. Mission brauchen wir auch. Wir brauchen Vision. Es gibt diese Geschichte von 2 Männern, die eine Mauer bauen, die einen Ziegel nach dem anderen auf die Mauer legen. Und der erste wird gefragt, was machst du hier? Und er sagt, ich baue eine Mauer. Ich lege einen Ziegel auf den anderen. Zweite wird gefragt, was machst du hier? Und er sagt, ich baue eine Kathedrale zur Ehre Gottes. Und das macht den Unterschied. Wir brauchen Vision von dem, was wir tun. Im Kolosserbrief lernen wir, dass alles, was wir tun, tun wir als dem Herrn. Alles, was wir tun, ist unser Gottesdienst für den Herrn. Ob wir hier den Herrn anbeten, ob ich das Wort Gottes predige oder ob du daheim deiner Familie dienst oder deinen Job für den Herrn tust. Wenn ich dich frage, was tust du hier, was sagst du? Ich tippe in den Computer oder sagst du, hey, ich arbeite für den Herrn, ich bete den Herrn damit an. Und das macht einen Unterschied. Letztendlich sind alle diese Dinge, die wir hier tun und all die Dinge, durch die wir hier durchgehen auf der Erde, sind Vorbereitungen für das, was noch kommt. Für das, was Gott noch tun will, für den Himmel. Der Herr sagt uns, kleinste Sache, die wir für ihn tun, mit der richtigen Motivation. Wir werden belohnt werden dafür. Wenn es nur ein Glas Wasser ist, was wir unserem Nächsten geben. Und viel, durch was wir hier durchgehen, durch die Schwierigkeiten, wo Gott unseren Charakter baut, ich glaube, viel davon hat zu tun mit unserer Vorbereitung auf den Himmel. Dass wir zur Fülle genießen können, was Gott noch hat. Und wir brauchen diese Vision, wir müssen das große Bild sehen. Gerade wenn wir, naja, mühsame Arbeiten tun, so dieser Alltag über uns hereinbricht und, naja, wir so dahin geschaffelt. Müssen wir sehen, es ist was Größeres, an dem wir arbeiten. Als nur die Windel, die wir wechseln von mir aus, oder das, was wir im Computer reintippen, oder den Ziegel, den wir auf den anderen legen. Wir brauchen die Vision, das große Bild. Die Vision ist, wir sind auf dem Weg in den Himmel. Und Gott benutzt all diese Dinge, um uns vorzubereiten und um es zu gebrauchen. Das heißt, im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos. Und wenn ihr das in Nehemia 12 nachschlagt, der Ido war ein Priester. Und deswegen ist auch der Sacharja ein Priester. Vers 2, der Herr ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Herrscher, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscher, und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr der Herrscher. Die Frage ist nicht, ist der Herr mit dir, sondern vielmehr, bist du mit dem Herrn, sagt er hier. Sagt, kehrt um zum Herrn, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscher, und ich werde mich zu euch umkehren. So ähnlich wie das, was der Josua erlebt hat, als er da in den Ebenen vor Jericho war und dem Engel des Herrn begegnet ist. Und er hat sein Schwert genommen und hat gesagt, bist du für uns oder bist du gegen uns? Und er, seine Antwort war so in die Richtung, hey, das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, bist du mit mir oder bist du gegen mich? Das ist die Frage. Sind wir mit dem Herrn, mit dem, was er tun will? Vers 4 sagt, das seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen, so spricht der Herr der Herrscher, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten. Aber sie hörten nicht und merkten nicht auf mich, spricht der Herr. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig? Doch meine Worte und meine Vorhaben, die ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter nicht erreicht? Und sie kehrten um und sagten, wie es der Herr der Herrscher vorhatte, nach unseren Wegen und nach unseren Taten an uns zu handeln, so hat er mit uns gehandelt. Er zeigt ihnen hier, warum sie da sind, wo sie sind, warum sie in der Verbannung waren, diese 70 Jahre lang, weil ihre Väter nicht gehört haben auf die Propheten, nicht umgekehrt sind von dem Götzendienst, von ihrer Rebellion gegen Gott. Ich finde es interessant hier, der Herr spricht. Er sagt, meine Worte, meine Vorhaben, die ich meinen Knechten im Propheten gebot, haben sie eure Väter nicht erreicht? Ja, die haben sie erreicht. Der Herr spricht. Er offenbart seinen Willen. Die Frage ist, ob wir ihn hören, ob wir ihm folgen oder nicht. Und wenn wir mit ihm sind, dann ist auch er mit uns. Und der Sacharja war auch einer dieser glücklichen Propheten, die erfolgreich waren. Das Volk hat auf ihn gehört. Wir lesen hier im Vers 6, dass sie umgekehrt sind. Und sie haben weitergebaut an dem Tempel. Wir sehen jetzt in den nächsten 4 Kapiteln, sehen wir 8 Visionen, die der Sacharja gehabt hat. Und wirklich die ersten 8 Kapitel, das sind eine Ermutigung zum Weiterbau am Tempel. Das Buch Sacharja fällt in 2 Teile. Das eine sind Prophetien, während der Tempel gebaut wurde, und er ermutigt sie, sagt, ja, macht weiter, gibt ihnen Vision, warum sie dran bauen. Und dann im zweiten Teil werden wir sehen, Visionen, die darüber hinausgehen. Da geht es um das erste Kommen Jesu und um das zweite Kommen Jesu, um das Kommen des Messias. Aber zuerst sehen wir hier 8 Visionen oder 8 Gesichter. Die erste ist, er sieht Reiter auf Pferden. Und das sind Engel, das sind sozusagen Kundschafter, wenn wir sagen wollen. Vers 11 hier lesen wir im Kapitel 1. Sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen: Wir sind auf der Erde umhergezogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still und verhält sich ruhig. Die haben die Erde ausgekundschaftet. Aber der Engel des Herrn antwortete und sprach: Herr der Herrscher, wie lange willst du dich nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, die du verwünscht hast, diese 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Ruf aus, so spricht der Herr der Herrscher an. Ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion. Und mit großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen. Sie nämlich, als ich nur wenig zürnte, da haben sie zum Unheil geholfen. Darum, so spricht der Herr: Ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscher, und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Rufe weiter aus, so spricht der Herr der Herrscher: Meine Städte sollen noch überfließen von Gutem, und der Herr wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen. Der Herr hat schon zu Haggai gesagt: Von diesem Tag an will ich segnen. Und hier führt er das noch ein bisschen genauer aus. Zweite Vision, die er sieht, sind vier Hörner. Hörner sprechen immer für Regierung, für Autorität. Und vier Handwerker sind die Nationen, die die Juden zerstreut haben. Und die Handwerker sind andere Nationen, die diese Nationen richten werden. Das Gericht über die Nationen. Als Drittes sehen wir einen Mann mit einer Messschnur, der Jerusalem abmessen will. Im Vers 8 im Kapitel 2. Er sprach zu mir: Lauf, rede zu diesem jungen Mann. Eine offene Stadt wird Jerusalem bleiben wegen der Menge an Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst werde ihm ringsumher eine feurige Mauer sein, spricht der Herr. Und ich werde zur Herrlichkeit sein in seiner Mitte. Vision, die Stadt wird zu groß sein, um sie abzumessen. Die Stadt wird groß sein. Und es werden so viele Leute sein in der Stadt, dass sie gar keine Mauer bauen. Es wird zu groß sein. Aber der Herr sagt: Ich werde die Stadt beschützen. Und ich denke, das könnte ein Hinweis darauf sein, auf den Mauerbau in Nehemia. Das ist noch 60 Jahre weit weg hier von diesem Zeitpunkt. Wir sehen, dass der Herr sie beschützt hat. Aber ich glaube, die Verheißung geht noch darüber hinaus, dass der Herr seine Stadt beschützen wird. Wir können das auch ruhig auf uns anwenden. Der Herr wird uns beschützen. Und wirklich, wenn wir diese Sicht haben, der Herr sagt hier, er wird wie eine Mauer sein um sein Volk herum. Es erinnert mich an den Propheten Elisa, wo der in der Stadt war und der König von Syrien hat seine Armee gesandt und die waren rund um die Stadt herum. Und ja, der Elisa war ganz cool, aber sein Knecht hat die Panik bekommen. Und dann hat Elisa gebetet, dass der Herr ihm die Augen öffnet. Und er hat gesehen all diese feurigen Wagen um ihn und her. Und Elisa hat gesagt: Die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Wenn wir das wirklich verstehen würden, dass der Herr mit uns ist. Römer 8. Wenn der Herr mit uns ist, dann wer gegen uns, sagt der Paulus. Ich glaube, wenn wir das wirklich verstehen, dann werden wir uns sicher fühlen. Werden wir ruhen in ihm, ihm vertrauen. Der Herr ist eine Mauer um uns. Es kann in unserem Leben nichts passieren, was er nicht zulässt. Und er wird uns beschützen. Und Römer 8, 28, alle Dinge werden uns zum Guten mitwirken, wenn wir ihn lieben. Der Herr lässt nur die Dinge zu, die uns zum Guten dienen. Und er sagt uns im 1. Korinther 10, er sagt uns, er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern er wird ihm einen Ausweg schaffen. Der Herr beschützt uns. Wenn der Herr uns nicht beschützen wird, dann wird das passieren, was wir in Hiob gesehen haben. Der Herr seine Hand wegnimmt und der Feind zerstört, soweit er kann. Aber der Herr beschützt die Seinen. Das ist ein tröstlicher Gedanke für mich. Sagt mir auch, ich muss mich nicht immer selbst beschützen mit weltlichen Mitteln und immer verteidigen. Nein, der Herr verteidigt uns. Kapitel 3 sehen wir das vierte Nachgesicht. Ist ein besonders schönes. Es ist eine persönliche Ermutigung für den hohen Priester Josua. Josua übrigens der Name Im Neuen Testament ist der Name Jesus. Das heißt, der Herr oder Jahwe ist der Rettung. Kapitel 3, Vers 1. Und er ließ mich den Hohenpriester Josua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan: Der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Josua war mit schmutzigen Kleidern bedeckt und stand vor dem Engel. Hohepriester hier repräsentiert natürlich das ganze Volk. Und wir wissen, der Hohepriester hatte ein herrliches Gewand. Ich meine, es war toll, dass dieses Gewand mit den, wir haben das studiert im 2. Mose, mit den Edelsteinen drauf, das war ein wunderbares, herrliches Gewand. Aber jetzt hier steht er vor Gott und es ist schmutzig. Das ist ein Bild für unsere Gerechtigkeit, unsere religiösen Werke. Die Dinge, wo wir glauben, ah, wir können uns irgendwas von Gott verdienen, dadurch, dass wir brav sind oder dass wir so und so lange in der Bibel lesen oder so und so lange beten. Unsere eigene Gerechtigkeit. Dinge, wo wir sagen, Herr Gott, du musst mich segnen, weil wegen dem, was ich getan habe. Der Herr sagt uns in der Bibel, dass unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid in seinen Augen ist. Das ist ein sehr drastisches Bild, wovon er spricht, ist von wirklich von der Monatsblutung einer Frau beflecktes Kleid. Davon ist die Rede. Man sagt, unsere Gerechtigkeit ist wie eine gebrauchte Damenbinde in heutiger Sprache. Und wir sagen, ah, das ist eklig. Ja, es ist eklig, aber das ist, was der Herr sagt. Das ist, ich glaube, unsere eigenen Werke, wenn wir uns das vor Gott verdienen wollen, es ist beleidigend für den Herrn. Und er verwendet hier ein sehr drastisches Bild. Und deswegen sagt der Paulus im Philipperbrief, wir werden das am Sonntag hoffentlich durchnehmen, er sagt, all meine Gerechtigkeit, die ich hatte als Pharisäer, wo ich versucht habe, perfekt zu leben nach dem Gesetz, mir den Himmel zu verdienen, er sagt, alle meine Gerechtigkeit achte ich wie Dreck. Und das Wort hier ist eigentlich wieder Dreck. Also auch wieder so ein sehr, ein sehr starkes Bild. Er sagt, ich achte es für Dreck, ich achte es für Verlust, um Jesus Christus zu erkennen und seine Gerechtigkeit. Ich finde es interessant, der hohe Priester, der so herrlich bekleidet war, wenn er vor Gott steht, ist es wie ein schmutziges Kleid. Und wir sehen Satan, und Satan verklagt ihn. Das ist, was Satan ständig tut. Er verklagt uns vor Gott. Und er sagt, siehst du, was der Markus heute getan hat? Oder was die Melanie heute gedacht hat? Furchtbar. Kannst du ihn nicht annehmen. Er verdammt uns, er klagt uns an. Und ich denke mir, ohne Zweifel hat sich der Josua schuldig gefühlt. Er war der hohe Priester und 14 Jahre lang wurde das Haus des Herrn nicht gebaut. Bin mir sicher, der hat sich schuldig, der hat sich verdammt gefühlt. Er war Repräsentant des Volkes. Ich bin sicher, das Volk hat sich verdammt gefühlt und frustriert und als Versager. Und ich finde es interessant, der Herr, der argumentiert nicht, der streitet nicht mit dem Satan. Aber seht, was er tut. Vers 4, der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen. Und ich denke, dieser Engel des Herrn ist wirklich ein Bild für Jesus. Ist ein interessantes Studium, wenn immer wir den Engel des Herrn im Alten Testament sehen. Die Menschen beten ihn an. Kein Engel hat zugelassen, dass er angebetet wird. Ich glaube, das ist immer Jesus, bevor er Mensch geworden ist, den wir hier sehen. Und der Engel oder Jesus hier antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, sagt, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, sieh, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Festkleidern. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Sind sowas Ähnliches in der Offenbarung, wo den Heiligen die weißen Kleider angezogen werden. Ein neues Kleid. Es ist was der Herr mit uns macht. 2. Korinther im Kapitel 5 heißt es, dass den, der die Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Wunderbares Bild für die Erlösung, die wir in Jesus haben. Jesus hat am Kreuz nicht nur unsere Sünden weggenommen. Das hat er auch getan, aber wenn er nur das getan hätte, dann würden wir nackt vor Gott stehen. Jesus hat auch ein perfektes, heiliges Leben für uns gelebt, was wir nicht leben konnten. Und wenn wir das für uns persönlich annehmen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, werden nicht nur all unsere Sünden vergeben, sondern es heißt hier, wir werden bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und der Vater sieht uns, als hätten wir so perfekt, so heilig gelebt, als wie Jesus gelebt hat. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Einfach wenn wir sagen, wenn wir zugeben, Herr, ich schaff's nicht allein. Ich habe schmutzige Kleider. Wir müssen nicht, wenn Satan uns anklagt, wir müssen nicht argumentieren. Ich muss nicht sagen, nein, ich habe es nicht gesündigt. Ich habe es nicht getan. Ich kann sagen, ja, hey, ich bin ein Sünder, ja. Ich bin schuldig. Ich bin es nicht wert, vor Gott zu kommen. Aber dann laufe ich zu Jesus und sage, aber Jesus hat dafür bezahlt. Und er hat mich mit seiner Gerechtigkeit bekleidet. Und deswegen kann ich zu Gott kommen. Deswegen Hebräer. Deswegen kann ich mit Freimut vor dem Thron der Gnade kommen. Nicht, weil ich es verdient habe. Wegen Jesus, weil er den Preis bezahlt hat. Und das bringt die Verdammnis zum Schweigen, wenn ich zu Jesus laufe. Wir müssen uns nichts verdienen vor Gott. Wir können uns unsere Erlösung oder Segen nicht verdienen von ihm. Das ist ein Geschenk. Jesus hat den Preis bezahlt und er hält uns das hin und sagt, nimmst du es oder nimmst du es nicht? Das macht den Unterschied. Und allein schaffen wir es nicht. Wir brauchen Jesus. Das ist wunderbar. Hey, wenn du Dinge getan hast, die du eigentlich nicht tun wolltest, die falsch waren, wenn du Dinge nicht getan hast, die du eigentlich tun hättest sollen, wenn du dich verdammt fühlst oder entmutigt, niedergeschlagen, vielleicht glaubst du, ah, Gott kann mich nicht mehr brauchen, und diese Anklagen kommen, diese Verdammnis, dann sei ermutigt. Bekenn die Dinge Jesus und das, was Jesus tut, genau dasselbe für dich vom Vater, was er für Joshua getan hat. Bekleide dich mit deiner Gerechtigkeit. Mit seiner Gerechtigkeit. Natürlich, und zieh dir ein neues Kleid an. Sein perfektes Leben für dich. Der Herr ermutigt Joshua hier und er sagt ihm im Vers 5 weiter, haben wir schon gelesen, Vers 6, und der Engel des Herrn bezeugte dem Joshua, so spricht der Herr der Herrscher an, wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnungen befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Der Herr sagt ihm, du bist rein. Aber jetzt geh weiter, ich will dich noch gebrauchen. Und ich glaube, der Herr sagt es uns, wo wir uns verdammt fühlen, wo wir versagt haben. Und ich weiß, ich hab furchtbaren Mist gebaut, ja. Auch nachdem ich Christ war. Aber Jesus hat bezahlt dafür. Und das ist das Wunderbare. Es ist kein Freibrief zu sündigen, der Paulus sagt uns das ganz klar. Aber wir als Christen, wenn wir fallen, wir können wieder aufstehen, wir können weitergehen. Wir können das Alte zurücklassen. Wir können sagen, Jesus hat bezahlt dafür. Paulus sagt, ich vergesse das, was da hinten liegt. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne liegt. Und ich jage auf das Ziel zu. Meine Berufung in Jesus. Jesus hat bezahlt, wenn wir das wirklich verstehen. Können wir, wenn wir wirklich hinfallen, das zu Jesus bringen, wieder aufstehen und weitergehen. Und der Herr sagt, ich will dich trotzdem weiter noch gebrauchen. Das ist, was er dem Joshua sagt. Weil Jesus bezahlt hat. Das ist nicht von uns abhängig. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und der Feind will das. Er will uns so gern anketten in der Vergangenheit. Uns an unser Versagen erinnern. Der Herr sagt, es gibt ein Werk zu vollbringen. Und er sagt, Joshua, hey, mach dich an die Arbeit. wegen dem, was noch kommt. Ich will dich noch gebrauchen. Und da sagt der Herr dir und mir. Und wirklich, wenn du entmutigt bist, wenn du versagt hast, dann nimm diese Verheißung für dich in Anspruch. Lass dich bekleiden von Jesu Gerechtigkeit und dann vergesst es, was hinter dir liegt und geh vorwärts. Der Herr will dich noch gebrauchen. Sonst wären wir schon im Himmel, wenn er uns nicht mehr brauchen wird. Sehr ermutigt. Vers 8 sagt er weiter: Hör doch, Josua, du, der Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie ja. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Das ist ein Hinweis auf den Messias, auf Jesus. Und dann sagt er weiter unten im Vers 9: Ich will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag. Was Jesus getan hat, hat an einem Tag all unsere Schuld entfernt. In der fünften Vision sehen wir jetzt eine Ermutigung für den politischen Leiter, für Serubabel. Der Engel des Herrn im Kapitel 4, im Vers 1, der Engel des Herrn, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie einen Mann, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Hat viele schlaflose Nächte gehabt, ja. Der Zacharja. Und er sprach zu mir: Was siehst du? Und ich sagte: Ich sehe und siehe ein Leuchter, ganz aus Gold, und sein Ölgefäß oben auf ihm und seine 7 Lampen auf ihm, je 7 Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind, und 2 Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten des Ölgefäßes und einer zu seiner Linken. Interessantes Bild, wenn ihr euch noch daran erinnert, als wir das Heiligtum durchgenommen haben, von dem Leuchter, von dem 7-armigen Leuchter. Es waren Ölleuchter mit diesen Schalen, wo immer Öl nachgefüllt worden musste, und die Priester haben dann die Dochte getrimmt. Und wenn ihr euch noch erinnert, diese Leuchter waren ein Bild für Israel unter anderem. Israel war berufen, ein Licht zu sein unter den Nationen. Wir heute haben den Platz, die Gemeinde soll ein Licht sein in der Welt, sagt Jesus. Das Öl ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Es ist interessant, wenn wir hinten weiterlesen, sehen wir dieses Bild, was der Zacharja gesehen hat, ist dieser Leuchter und mit den Öllampen. Und diese Lampen sind verbunden mit 2 Ölbäumen, die daneben stehen. Also wir haben einen direkten Zugang. Direkte Leitung von dem Ölbaum zu dem Leuchter, zu den Lampen des Leuchters. Wir sehen keinen Priester mehr, der das Öl zum Leuchter hinträgt. Keinen Mittler mehr, sondern direkt, wie das Öl in den Leuchter reinfließt. Vers 4, ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete: Was sind diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir: Hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte: Nein, mein Herr. Ich mag das. Wir können ehrlich sein vom Herrn, wenn wir was nicht verstehen. Wir müssen nicht die Superklugen spielen und die alle Antworten wissen auf alles. Hey, es gibt noch so viel, was ich nicht verstehe in der Bibel. Sagt: Nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir: Dies ist das Wort des Herrn an Serubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher an. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel werde zur Ebene. Und ich glaube, dieser große Berg, das war ein wörtlicher Berg, dieser Berg von Schutt. Jerusalem war zerstört, der Tempel war zerstört, es war ein einziger Trümmerhaufen. Und er sagt: Vor Serubabel werde zur Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade für ihn. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Die Hände Serubabels haben die Grundmauern dieses Hauses gelegt, und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herrscher, mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkteils in der Hand Serubabels sehen. Was für eine Ermutigung das gewesen sein muss für den Serubabel. Er war der politische Leiter, und wieder 14 Jahre lang haben sie nicht gebaut. Der war sicher auch entmutigt, hat sich schuldig gefühlt, war deprimiert. Sie haben die Grundmauern gelegt und sie haben geweint. Es war so lächerlich irgendwie im Vergleich zu dem alten Tempel. Und der Herr sagt ihm hier, verachte nicht den Tag der kleinen Dinge. Hey, du fang an und arbeit, Schritt für Schritt. Das ist ein guter Rat für uns. Verachte nicht den Tag der kleinen Dinge. Herr sagt, wenn wir klein sind im Treuen, dann wird er uns über Größeres setzen. Wirklich. Treu sind im Kleinen. Was habe ich gesagt? Größen? Im Kleinsten. Klein sein im Treuen. Ich bin noch immer nicht ganz da. Ich hatte zu viel geschlafen letztes Wochenende. Er hat gesagt, wenn wir im Kleinen treu sind natürlich, dann wird er uns über Größeres setzen. Das ist immer im Prinzip, wo immer der Herr dich hingestellt hat, sei treu in dem, was er dir gerade gibt. Hey, wenn sie jetzt Stühle aufstellen, hey, dann stell die Stühle auf. Wenn der Herr für dich hat, die Kinder zu wickeln, dann tu das für den Herrn. Vielleicht eines Tages wird er dich gebrauchen, um Seminare zu halten. So wie die Virginia, die in 2 Wochen erzählen wird. Der Herr verwendet uns. Und wirklich, wenn wir treu sind in diesen kleinen Dingen, dann wird er uns über Größeres setzen. Das ist wichtig. Das ist ein wichtiges Prinzip, was wir in der Schrift sehen. Dieser Berg von Schutt, der hier war, 14 Jahre lang, ist geruht. Und der Herr sagt ihm, Zerubabel, du wirst es vollbringen. Und wie wird das vollbringen? Vers 6, auch ein ganz wichtiger Vers, er sagt, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher an. Nicht durch menschliche Anstrengung, nicht durch ein großes Heer, das das Werk beschützt, durch eigene Energie, menschliche Energie, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Gibt es Dinge, die der Herr dir aufs Herz gelegt hat? Vielleicht in deinem Job oder in deinem Dienst, deiner Familie, für deine Ehe? Bist du vielleicht auf Schwierigkeiten gestoßen in diesem Dienst für den Herrn? Vielleicht Probleme, so ein Haufen Schutt vor dir, wo du dir denkst, ah, wir werden es nie schaffen. Das Wort des Herrn für dich. Er sagt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher an. Und er sagt, dieser Schutthaufen wird zur Ebene werden, vor Zerubabel. Das ist, was der Herr uns sagen will. Das sind die Probleme, die dich lähmen heute. Oder die Schwierigkeiten, wo du dir Sorgen machst, die Situationen, wo du dich als Versager fühlst. Der Herr sagt, ich will dich durchtragen, ich will diese Probleme zur Ebene machen vor dir. Aber sei dir bewusst, es wird nicht aus eigener Kraft passieren. Das Werk des Herrn wird nicht aus eigener Kraft vollbracht. Sei es in deinem Job, sei es in deiner Ehe, sei es in deiner Familie, die Dinge, die der Herr herstellen will. Sag nicht aus eigener Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher an. Wichtig, dass wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf ihn vertrauen. Und dann kräftigt er uns. Und wir haben das gerade dieses letzte Wochenende erfahren, wo wir müde sind und keinen Bock haben. Und einfach im Gehorsam, im Glauben, einen Schritt im Glauben machen und sagen, okay, ich habe zwar keinen Bock, aber ich lege es mir aufs Herz, ich spreche die Person an. Und dann merkst du, boom, der Heilige Geist legt die Worte aufs Herz und führt dich genau zur richtigen Person und beginnt dich zu gebrauchen. Es ist das Leben im Glauben. Und wirklich, wenn wir so leben, das ist die Antwort. Galater sagt uns, wenn wir im Geiste wandeln, dann werden wir die Lust des Fleisches nicht erfüllen. All diese Dinge, mit denen wir kämpfen. Sind wir auch wieder zurück beim alten Bild mit dem befleckten Kleid. All die Dinge, mit denen wir kämpfen, all unsere Schwierigkeiten, all unsere Probleme. Wenn wir auf unser Fleisch schauen, dann werden wir versagen. Wenn wir sagen, oh, ich muss aus eigener Kraft, wie kann ich widerstehen, wie kann ich das schaffen? Schlüssel ist, nein, schau von dir weg, schau auf den Herrn. Sag, Herr, ich brauche Hilfe. Heiliger Geist, wirk du in meinem Leben, stärk mich, kräftig mich. Und dann einfache Schritte im Glauben und auf ihn schauen. Und wenn wir auf ihm ausgerichtet sind, beschäftigt sind, ihm zu dienen, sein Reich zu bauen, plötzlich werden wir draufkommen, hey, ich habe schon lange nicht mehr mit der Sache gekämpft. Mit dieser alten Angewohnheit oder dieser Versuchung. Das ist ein Werk, was der Heilige Geist in unserem Herzen macht. Wir können nicht aus eigener Kraft heilig werden. Paulus hat es sein ganzes Leben lang probiert und er sagt, ich achte das als einen Haufen Dreck. Heilige Geist und die Gerechtigkeit von Jesus. Das sind gute Nachrichten. Das, Mann, Jesu Gerechtigkeit und die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Das ist Lebensqualität, das ist ewiges Leben. Das ist was wir weitergeben können. Das ist was, was die Welt nicht hat. Kurz noch, wir müssen weiter hier. Sechste Vision, die er sieht, eine Schriftrolle. Das spricht vom Gesetz. Und diese sechste Vision ist verbunden mit der siebten. Das ist eine Frau, die im Epheus sitzt. Das war so ein Maß. Diese Frau steht für die Gottlosigkeit. Und was der Herr hier sagt, ist, dass Gottlosigkeit und Unheiligkeit weichen muss aus Gottes heiligen Land. Achte Vision sind vier Wegen, die er sieht. Wir sehen hier Gericht über die Nationen. Kapitel 6, Vers 9 bis 15. Da haben wir eine symbolische Krönung des Priesters Josua. Und der Priester, der gekrönt wird, wieder ein Bild auf Jesus hin. Ein Priester, der König ist. Das hat es im Alten Testament nicht gegeben. Lesen wir vielleicht im Vers 12 hier im Kapitel 6 weiter. Sage zu ihm, so spricht der Herr der Herrscher. Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, da haben wir ihn wieder. Und es wird unter ihm sprossen. Und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen. Und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Oft, wir haben gesehen, dass die Propheten gegen die Priester prophezeien mussten. Aber hier sagt er, hey, hier wird Frieden sein zwischen den beiden, weil es wird ein Mann auf dem Thron sitzen, der Spross, der Messias, und der wird Priester und König gleichzeitig sein. Kapitel 7 bis 8, da ist die ganze Frage von dem Fasten. Das Volk hat in Babel gefastet, an diesen Gedenktagen, wo dieses Unheil über sie gekommen ist, an den Tag, wo der Tempel gefallen ist, wo Jerusalem erobert wurde, wo Gedalia, der Statthalter, ermordet wurde. Der Tag, an dem die Belagerung Jerusalems begann, das waren Tage, an denen sie gefastet haben in der Verbannung. Und die Frage hier ist, sollen wir weiter fasten, jetzt wo wir zurück sind im Land und wo der Tempel wieder aufgebaut ist? Und Sacharja gibt hier vier Botschaften in den beiden Kapiteln. Und er sagt, wenn eure Väter gehorsam gewesen wären, dann hättet ihr nie fasten müssen. Ich bringe es so auf den Punkt ein bisschen. Sagt, Gott will Menschen, die gehorchen und die auf ihn hören. Er sagt, tut es und entfernt einfach den Grund zum Fasten. Er hat vier Botschaften. Zuerst gegen äußere Rituale, äußere Religiosität. Gott ist nicht beeindruckt von uns. Das ist wieder dieses befleckte Gewand. Zweite ist Konsequenzen von Ungehorsam gegen die früheren Propheten. Er sagt ihnen, Dinge sind passiert wegen Ungehorsam. Dann prophezeit er aber Wiederherstellung. Und letztendlich sagt er, alle Völker werden kommen und den Herrn in Jerusalem suchen. Der Herr sagt, ich habe mir vorgenommen zu segnen, jetzt nehmt doch ihr euch vor, mir zu folgen, mir zu gehorchen. Dann schnell Kapitel 9 bis 14. Da sehen wir jetzt Worte, und das sind Prophetien, die wahrscheinlich einige Jahre später gesprochen wurden. Worte über das erste und das zweite Kommen Jesu. Die schauen jetzt viel weiter voraus. Kapitel 9, Verse 1 bis 8. Da sehen wir Gottes Gericht über heidnische Nationen durch Alexander den Großen. Das ist wieder so eine historische Prophetie. Das ist erstaunlich, wie genau sich das erfüllt hat. Die einzelnen heidnischen Städte, die wir hier sehen, das ist die Marschroute, die der Alexander der Große genommen hat. Und der Herr hat Jerusalem wieder beschützt. Alexander hat Jerusalem verschont, ist daran vorbeigegangen. Es kommen ein paar ganz erstaunliche Prophetien im Vers 9, im Kapitel 9. Es heißt: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Matthäus 21 sehen wir die Erfüllung davon. König, der auf einem Esel reitet, bedeutet Frieden. Ein König, der auf einem Pferd reitet, bedeutet Krieg. Sehen Jesus bei seinem ersten Kommen, ist er auf einem Esel in die Stadt geritten. Ist gekommen als Diener, als einer, der Frieden anbietet. Bei seinem zweiten Kommen werden wir ihn sehen in der Offenbarung, wie er auf einem Pferd reitet, wo er Krieg führt gegen die Feinde Gottes, dieser letzte große Kampf. Und am Ende von dem Buch sehen wir da auch noch so einen kleinen Blick auf das, was hier noch passieren wird. In Vers 10 geht es weiter, das ist eigentlich der zweite Teil. Wir sehen in diesen beiden Versen das erste und das zweite kommen. Er sagt: Ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Kapitel 11 haben wir noch so eine erstaunliche Prophetie. Sehr spezifisch auf das, was wirklich passiert ist, was sich in Jesus erfüllt hat. Kontext ist, der Prophet spielt hier die Hirten, die falschen Hirten oder die schlechten Hirten. Und dann spielt er den, nee, Entschuldigung, das kommt später. Später spielt er den schlechten Hirten, hier spielt er den guten Hirten. Kapitel 11 ist der gute Hirte, der abgelehnt wird von seinem Volk. Spricht hier natürlich von Jesus wieder. Er spielt sozusagen prophetisches Theater, der Prophet spielt den Messias Jesus, der wird abgelehnt. Und im Vers 12 im Kapitel 11 heißt es: Und sie sagten zu ihnen, ich sagte zu ihnen, der Prophet, der den Messias spielt, den guten Hirten, er sagt: Wenn es recht ist in euren Augen, gebt mir meinen Lohn. Wenn aber nicht, lass es bleiben. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberschekel. Da sprach der Herr zu mir: Wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Wert, den ich ihnen wert bin. Und ich nahm die 30 Silberschekel und warf sie in das Haus dem Herrn, dem Töpfer hin. Ganz konkret, was sich erfüllt hat in Jesus. Er ist verkauft worden für 30 Silberschekel. Das war übrigens der Wert eines Sklaven. Ihr könnt das in, ich glaube, im 5. Buch Mose nachlesen. Jesus ist verkauft worden für 30 Silberschekel. Ganz konkret erfüllte Prophetie. Und wir sehen eigentlich eine zweite hier. Dieses Geld ist verwendet worden, um den Acker des Töpfers zu kaufen. Es ist faszinierend. Jesus hat für uns den Acker des Töpfers gekauft durch sein Blut. Ich glaube, dieser Acker ist ein Bild von uns. Der Acker des Töpfers war dieser Acker, wo der ganze Schrott lag. Der Töpfer hat Töpfe geformt und wenn er nicht getaugt hat, wenn er nicht zu reparieren war, hat er das Zeug rausgeworfen auf dem Acker. Es war wirklich ein unbrauchbares Stück Land. Damit kann ich mich identifizieren. Hey, wir sind nicht die Perfekten, wir sind nicht die Schönsten, wir sind nicht die Größten, wir sind die Kranken, die Kaputten. Und Jesus sagt: Ich bin gekommen für die Sünder. Weil nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Jesus ist für unvollkommene Menschen wie uns gekommen. Und wir sind, glaube ich, bildlich gesprochen, dieser Acker, den er gekauft hat. Faszinierend, diese spezifischen Prophetien. Leute sagen mir: Ich glaube nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Oder dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Wirklich. Rechnet ihr die Wahrscheinlichkeit aus, dass sich diese Prophetien zufällig erfüllen? Nee, die Bibel ist Gottes Wort. Und Jesus ist der Messias. Er hat über 300 Prophetien erfüllt im Alten Testament. Und spezifische wie diese. Und darauf hatte er keinen Einfluss, um wie viel er verkauft wird. Oder was mit dem Geld gemacht wird. Es war kein Zufall. Es beweist uns, dass Gott die Bibel geschrieben hat. Einer, der außerhalb von der Zeit steht. Einer, der hier schon hunderte Jahre vorher sieht, was später passieren wird. Faszinierend. Aber dafür haben wir heute keine Zeit, das noch genauer zu studieren. Sacharja 12 bis 14 haben wir Prophetien vor allem über das zweite Kommen Jesu. Ganz kurz, Kapitel 12, Vers 9. Es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und sie werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Es wird eine Zeit kommen, wo Israel Jesus erkennen wird als ihren Messias. Paulus spricht davon im Römerbrief im Kapitel 11, dass Israel sich bekehren wird und Jesus als den Messias erkennen und annehmen wird. Kapitel 13, Vers 1, auch ein ganz schöner Vers. An jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem, für die Juden, eine Quelle geöffnet sein gegen Sünden und gegen Befleckung. Das, was Jesus für uns getan hat. Er reinigt uns von aller Sünde. Und das ist eine wunderbare Sache. Das ist eine Sache, die ich die Leute auf der Straße gefragt habe. Was machst du mit deinen Sünden? Das ist der ganze Unterschied. Das ist das Einzige, was uns von Gott trennt. Hier, Israel, was so versagt hat. Herr sagt, es wird eine Quelle geben, die geöffnet sein wird gegen Sünde und gegen Befleckung. Und ich sage den Leuten, hey, wenn ich heute anfangen würde, ein perfektes Leben zu leben, habe ich noch immer den ganzen Mist, den ich in der Vergangenheit gebaut habe. Wir können unsere Schuld nicht abarbeiten, selbst wenn wir jetzt anfangen, perfekt zu leben. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen jemanden, der die Schuld für uns bezahlt. Und genau das hat Jesus getan. Wir haben eine Quelle gegen Sünde und gegen Befleckung. Kapitel 14. Alle Nationen werden sich zum Krieg gegen Israel versammeln, und der Herr, wenn er wiederkommt, wird eingreifen und wird sein Volk retten. Ich lese hier ganz kurz ein paar Verse. Vers 3, dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Asal reichen, und ihr werdet fliehen, wie ihr von einem Erdbeben geflohen seid, in den Tagen Usias, den König von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. In Vers 9 lesen wir, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Oh. Ich glaube, es regnet. Vers 16 noch ganz kurz. Der Herr sagt uns, wir sollen aufhören. Es wird geschehen, alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten, über diese wird kein Regen kommen. Es erinnert mich an die Offenbarung, all diese, jetzt wo wir gerade beim Thema sind, wir beten den Herrn an, wir kriegen den Regen. Ist der Herr nicht gut, dass er uns Wasser gibt? Viele Leute müssen dursten. Und der Herr schüttet seinen Regen über uns aus. Sind gesegnet. Am Ende wird der Herr herrschen und regieren. Und wirklich, das, was wir jetzt tun, das wird Bedeutung haben. Dann. Und das Wort des Herrn an uns ist genauso. Darum sei stark und arbeite in seinem Reich. Und erinnere dich dran, es ist nicht durch Macht und nicht nur durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Lass uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen für das, was du in unserer Mitte tust. Und wir danken dir am meisten dafür, für das, was du schon für uns getan hast. Dass Jesus wirklich für uns gestorben ist und uns erlöst hat. Und uns bekleidet hat mit seiner Gerechtigkeit. Und Vater, ich bitte dich für alle von uns, die vielleicht ein bisschen Verdammnis fühlen oder die der Feind anklagt. Ich bitte dich, lass uns ruhen in dieser Wahrheit. Lass uns es wirklich verstehen und ergreifen heute Abend. Ich danke dir auch, Herr, dass du noch so viel mit uns vorhast und wirklich, dass alles, was wir hier tun, dass nichts verloren gehen wird, was wir für dich tun, sondern dass es in Ewigkeit bestehen wird und wir belohnt werden dafür. Und Vater, wir wollen jetzt auch noch beten für das kommende Wochenende, für dieses Konzert. Wir bitten dich, Herr, dass du deinen Geist ausgießt. Und Herr, wir wissen, es ist nicht durch Macht und nicht durch Kraft, nicht unsere Dinge, die wir tun. Das Konzert ist nur ein Werkzeug in deinen Händen. Und Vater, wir wollen uns nicht auf das verlassen, diese äußeren Dinge, die wir tun. Aber Vater, wir bitten dich, dass du deine Salbung drauflegst und wirklich deinen Geist ausgießt und Menschen zu dir ziehst, Herr. Bring die jungen Leute, Herr, die dich noch nicht kennen, zu dem Konzert. Und ich bitte dich, zieh sie zu dir. Vater, wir flehen dich drum an. Wir wollen Menschen sehen, die zu dir kommen und die gerettet werden und die auch deinen Segen erfahren wie wir, Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.